Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Theo Gers im Studio, herzlich willkommen. Trümmer und Schutt, wohin man blickt, dazu die schwindenden Hoffnungen, in und unter diesen Trümmern Menschen noch lebend bergen zu können. Das ist die Lage am Ende von Tag 3 nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Fast 12.000 Tote sind bislang gezählt worden. Und diese grausame Zahl wird wohl noch steigen. Unser erstes Thema. Dazu auch ein Interview mit Caroline Klein von der Kinderhilfsorganisation World Vision. Zuvor aber der Überblick über das, was sonst noch wichtig war heute. Der ukrainische Präsident Zelensky ist auf Europatour. Zur Stunde spricht er in Paris mit dem französischen Präsidenten Macron und Bundeskanzler Scholz. Zuvor war er in London. Auch dort ging es um weitere Waffenlieferungen, vor allem um die Lieferung von Kampfjets. Zelensky wird auch morgen auf dem EU-Gipfel in Brüssel als Gast dabei sein. Das Hauptthema dann ist aber die illegale Migration nach Europa und wie darauf die EU-Staaten reagieren. Sollen. Mit welchen Erwartungen Bundeskanzler Scholz nach Brüssel reist, dazu gab er heute im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Damit zu unserem ersten Thema, der Lage im Erdbebengebiet in der Türkei, wo die Bergungsarbeiten weitergehen, wo aber auch die Wut unter den Überlebenden wächst, über schleppend anlaufende und teilweise chaotisch verlaufende Rettungsmaßnahmen. Eine Wut, die heute auch der türkische Präsident Erdogan bei einem späten ersten Besuch im Katastrophengebiet zu spüren bekam. Pia Masurczak.
Erdogan sagte, man habe alles mobilisiert, um den Menschen zu helfen. Es habe Probleme mit zerstörten Straßen und Flughäfen gegeben, diese seien aber mittlerweile behoben. Man solle die, Zitat, Falschnachrichten über schleppende Rettungsmaßnahmen nicht weiter verbreiten. Der türkische Präsident reagierte damit auch indirekt auf die anhaltende Kritik an den Rettungsmaßnahmen und dem Erdbebenschutz insgesamt. Am Vormittag hatte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der größten Oppositionspartei CHP die Regierung scharf kritisiert. Der Staat habe in den so wichtigen ersten 48 Stunden versagt, so Engin Özkoç. Erdogan versprach im stark zerstörten Karamanmaraş den betroffenen Familien auch finanzielle Unterstützung. Umgerechnet rund 500 Euro Soforthilfe wolle das Finanzministerium bereitstellen. Währenddessen gehen die Rettungsarbeiten unvermindert weiter. An vielen Orten sind mittlerweile auch internationale Helfer im Einsatz. Immer noch können Menschen lebend unter den Trümmern geborgen werden. Allerdings werden die Rettungskräfte nach wie vor durch Nachbeben und das vielerorts winterliche Wetter behindert.
Pia Masurczak über die Lage in der Türkei und den wachsenden Unmut, und zwar darüber, dass türkische Behörden offenbar häufig auch weggeschaut haben, wenn mehrgeschossige Häuser schwarz und ohne Beachtung von Vorschriften über erdbebensicheres Bauen errichtet wurden. Häuser, die jetzt wie Kartenhäuser zusammenbrachen und zu Todesfallen wurden. Pia Masurczak hat in der Türkei aber auch beobachtet, wie eine Welle der Hilfsbereitschaft das Land erfasst.
Bis unter die Decke stapeln sich die Kisten im Depot. Pola Vatanje, Fließdecken, steht auf einigen, Damenkleidung oder Kinderjacken auf anderen. Gleich am Montag hat die kleine Nachbarschaftsinitiative angefangen, Spenden für die Erdbebenopfer zu sammeln. Viele haben bei der Katastrophe im Südosten alles verloren. Lebensmittelkonserven, Batterien, Handschuhe. Im Flur zählt eine Liste auf, was gerade alles gebraucht wird. Der Bedarf ist groß, aber eben auch die Hilfsbereitschaft. Enes, der in Paderborn studiert hat, sagt, er habe schon bei mehreren anderen Sammelstellen mit angepackt.
Ich habe auch mal gedacht, da hinzufahren, aber habe jetzt gehört, dass die nur professionelle Leute brauchen und nicht einfach viele Leute.
Gefunden haben sich die meisten Helfer über die sozialen Medien. Wer nach Deprem, Erdbeben und dem Namen seines Stadtteils sucht, der findet sofort Anlaufstellen für freiwillige Helfer. Allein im kleinen Viertel Cihangir gibt es mehrere dieser privat organisierten Hilfsinitiativen. Hier in der Şimşirçi-Straße sind die Räume fast zu klein für die vielen Helfer. Mit schnellem Schritt sortieren rund 30, meist junge Menschen, Spenden, stapeln Kisten und beschriften sie. Arman kümmert sich darum, dass die Spenden aus der Sammelstelle auch ankommen. Es ist nicht möglich, irgendwas individuell zu senden, insbesondere nachdem der Notstand ausgerufen wurde. Wir schicken jetzt all die Sachen nach Yenikapı zum Sammelplatz. Das läuft über die Istanbuler Stadtverwaltung. Die Spenden gehen dann über den Katastrophenschutz je nach Bedarf nach Hatay oder in die anderen Regionen. 150.000 Menschen, so die Schätzung von Rotem Kreuz und Rotem Halbmond, sind durch das Beben obdachlos geworden. Sie kommen derzeit in Zeltstätten unter, die der Katastrophenschutz Afad eingerichtet hat. Aber auch in Schulen, Wohnheimen, Sporthallen, in Eisenbahnwaggons oder Moscheen. Nun sollen außerdem Hotels in beliebten Ferienorten wie Antalya oder Mersin Erdbebenopfer aufnehmen. Das kündigte Präsident Erdogan am Mittwoch an. Die Menschen werden wohl noch monatelang nicht in ihre Häuser zurück können. Zu groß ist die Gefahr, dass die ständigen Nachbeben sie doch noch zum Einsturz bringen. Erst müssen Experten prüfen, wie sicher die scheinbar unversehrt gebliebenen Gebäude sind. Doch neben Unterkünften fehlt es auch an vielen anderen Stellen. Der Katastrophenschutz hat im Internet eine Liste mit Dingen veröffentlicht, die unbedingt gebraucht werden, darunter auch ganz Alltägliches wie Windeln und Tampons. Die Helfer kleben in Cihangir gerade die letzten Kartons mit Paketband zu und machen sie bereit für den Transport. Manche blicken trotz des Trubels ernst, ganz auf die Aufgabe konzentriert, aber es herrscht keine Trauerstimmung im Depot. Ipek wirkt aufgekratzt und tatkräftig, als sie berichtet. Es gibt eine große Anteilnahme. Tag und Nacht kommen Spenden, auch um 1 Uhr nachts. Jetzt werden wir die Kartons in die Autos tragen und brauchen dafür Unterstützung. Die Leute würden teilweise extra im Supermarkt Sachen kaufen, um sie dann direkt in die Sammelstelle zu bringen, erzählt auch Yaman. Währenddessen hat sich im Flur schon eine Menschenkette gebildet. Die Kisten müssen zur Sammelstelle auf der anderen Seite des Goldenen Horns gebracht werden. Der Transporter dort wartet bereits. Draußen auf der schmalen Straße reiht sich ein Privatauto an das nächste. Schnell sind die Kofferräume vollgeladen. Keiner hupt ungeduldig, auch wenn manche Fahrer warten müssen. Das ist in Istanbul in normalen Zeiten kaum vorstellbar. Arman, der den Transport organisiert, blickt erschöpft, aber zufrieden auf die vielen Helfer. Zu Hause zu sitzen und das Gefühl zu haben, nichts machen zu können, das ist sehr schlimm. Hier bekommt man das Gefühl, nützlich zu sein.
Pia Masurczak über die Welle der Hilfsbereitschaft in der Türkei. Eine solche Welle der Hilfsbereitschaft hat aber auch Deutschland erfasst, wobei die Hilfsorganisationen jede Spende derzeit gut gebrauchen können. Auch die Kinderhilfsorganisation World Vision fordert dringend Hilfe für die Erdbebenopfer. Und genau darüber habe ich am Abend mit Caroline Klein gesprochen, der Leiterin der humanitären Hilfe von World Vision. Guten Abend, Frau Klein.
Guten Abend.
Frau Klein, World Vision hatte, ich sagte es, auch schon vor dem Beben Mitarbeiter vor Ort. Was melden Ihnen diese Mitarbeiter?
In der Tat, World Vision ist schon seit 40 Jahren in der Region tätig und auch in Nordsyrien seit 10 Jahren, genauso in der Türkei. Unsere Kollegen sind natürlich auch selbst betroffen worden und erzählen uns auch natürlich, wie die Situation vor Ort ist. Es sind sehr viele Gebäude zerstört worden. Wir haben auch Infrastruktur, wie zum Beispiel Gesundheitsstationen, die wir auch schon vorher in Nordwesten Syriens unterstützt haben, die auch davon betroffen sind, auch unsere Büros, genauso wie in unser Büro in Gaziantep. Gleichzeitig erzählen und sagen uns auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie auch selbst direkt so betroffen sind, dass sie auch unterstützen wollen und so schnell wie möglich jegliche effiziente und humanitäre Hilfe leisten wollen.
Was wird denn jetzt, wir sprechen ja am Tag 3 nach dem Erdbeben miteinander, Frau Klein, was wird jetzt besonders gebraucht?
Wir wissen, diese Temperaturen sind sehr, sehr kalt. Das heißt, wir brauchen unbedingt auch Unterstützung, wie zum Beispiel Heizkörper, damit die Menschen sich auch aufwärmen können. Aber auch das Dringendste, wie Zugang zu Wasser, Nahrungsmittel, Decken, Zelte, genauso wie auch Hilfsmaterialien, Medikamente. Jetzt geht es wirklich um akute Unterstützung, damit auch die Menschen überleben können.
Sie sagen, es braucht Hilfe für die kalten Temperaturen vor Ort. Nun engagiert sich Ihre Organisation World Vision vor allem für Kinder. Wie ist deren Lage?
In der Tat, wir sind sehr fokussiert auf Kinder und deren Familien als World Vision und uns ist eben auch die Situation vor allem für Kinder sehr wichtig in der Hinsicht, dass sie besonders vulnerabel sind in solchen Situationen, besonders auch Unterstützung und Hilfe und Schutz brauchen, unter anderem auch, um die Situation aufarbeiten zu können, aber auch sich in spezifischen Zeiten auch geschützt zu fühlen. Deswegen haben wir auch geplant, Kinderschutzzentren aufzustellen, wo sie für eine gewisse Zeit auch zusammen spielen können, auch dass die Geschehnisse auch aufarbeiten können und eine besondere Förderung auch von uns bekommen können.
Nun blicken wir noch einmal auf die Lage vor Ort, Frau Klein. In der Türkei wächst ja inzwischen die Kritik auch an der Regierung, an Präsident Erdogan, der Tenor. Die Hilfe rollt viel zu langsam an, sie ist schlecht, um nicht zu sagen miserabel organisiert teilweise. Die Menschen fühlen sich im Stich gelassen. Wie erleben Sie das als Hilfsorganisation?
Es ist natürlich momentan eine sehr unübersichtliche Situation, aber auch geschuldet davon, dass dann nach dem ersten Tag auch Nachbeben waren, aber auch, weil die Straßen nicht erreichbar sind, beziehungsweise auch die Infrastruktur sehr betroffen sind, wie zum Beispiel auch der Flughafen in Gaziantep als Beispiel. Das heißt, die Situation ist auch dadurch bedingt, dass auch Hilfe erstmal sich darauf fokussiert, die Verschütteten versuchen zu unterstützen und auch zu bergen und dann natürlich die Nothilfemaßnahmen, um auch die Menschen unter anderem mit Maßnahmen wie Wasser oder auch Nahrungsmitteln, Wärme zu unterstützen. Das braucht etwas Zeit, dass dies auch geschehen kann. Wir als World Vision waren auch in der Tat schon in Gaziantep tätig, sind auch dabei. Wir haben unsere Bedarfe, die Bedarfe auch der Bevölkerung eruiert und wissen, was am dringendsten benötigt wird und sind dabei auch, die Hilfsmaterialien sicherzustellen, um dann auch aktiv sein zu können.
Wo bekommen Sie jetzt diese Hilfsmaterialien her?
Wir haben schon vorher auch Lager gehabt, wo wir dadurch dann auch gewisse Materialien wie zum Beispiel Decken sicherstellen können. Gleichzeitig versuchen wir auch auf den nationalen Märkten Güter zu bekommen. Das, was wir nicht bekommen könnten, wie zum Beispiel dringende Shelter-Kits, auch für Kinder als Beispiel, da haben wir auch ein Lager in Dubai, wo wir jetzt auch dabei sind, einen Hilfsflug zu organisieren.
Ihre Organisation World Vision setzt ausschließlich auf Geldspenden, Frau Klein. Jetzt können Sie vielleicht mal unseren Hörern erklären, wie wird aus gespendetem Geld ganz konkret Hilfe vor Ort? Überweist man das als Hilfsorganisation, kauft dann vor Ort, wie Sie das gerade beschrieben haben, ein oder stockt die Lager wieder auf und transportiert es dann in die Katastrophengebiete? Wie muss man sich das vorstellen?
In der Tat, das ist beides. Erstens, dass wir sicherstellen, dass wir die Lager dann wieder auch aufstocken können. Aber momentan das Wichtigste ist, dass eben die Hilfsgüter aus den Lagern rauskommen und verteilt werden können. Aber auch, dass wir nach den Bedarfsermittlungen, wo wir dann sehen, was muss konkret jetzt eingekauft werden, um zu unterstützen, das wird dann auch so unterstützt, dass wir über unsere Kollegen auch dann in den Ortschaften versuchen einzukaufen oder in den größeren Städten, wenn nicht anders vorhanden war, und dann das einzukaufen, zu beschaffen, um dann auch verteilen zu können. Das heißt, in der Tat, währenddessen, dass diese Bedarfe eruiert werden und dann eben auch eingekauft wird, stellen wir sicher, dass die Finanzierung vorhanden ist, damit die Kollegen vor Ort direkt einkaufen können und dann auch verteilen können.
Blicken wir noch einmal gezielt auf die syrische Seite der Katastrophe, Frau Klein. Das Assad-Regime in Syrien ist ja nun nicht gerade bekannt dafür, dass es eine, wie soll ich sagen, humanitäre Grundeinstellung hätte. Das Gegenteil ist ja eher der Fall. Nun gibt es diese Katastrophe in einem Land, in das man ja auch als Helfer oder als Hilfsorganisation nicht so ohne weiteres einreisen kann. Welche Erfahrungen machen Sie da und wie lösen Sie das Problem? Sie haben gerade schon erwähnt, Sie haben ein Lager in Dubai, aber wie geht's von Dubai sozusagen nach Nordsyrien mit Decken, Zelten und was auch immer Sie dort an Hilfsmaterialien haben?
World Vision war in der Tat auch schon vorher in Nordwesten Syriens tätig. Dies auch in verschiedenen Sektoren, wie zum Beispiel auch Gesundheitsversorgung oder auch Sicherstellung von Wasser für Binnenvertriebene oder auch Aufnahmegemeinden. Das heißt, wir hatten auch schon Personal vor Ort, die sofort unterstützen konnten. Aber was auch sehr wichtig sind unsere lokalen humanitären Partner, die uns dann bei den Hilfsmaßnahmen auch unterstützen. Das heißt, wir hatten auch schon ein Netzwerk vor Ort, das ermöglicht, relativ zügig dann auch die Bedarfe zu ermitteln und somit dann auch sicherzugehen, dass wir wissen, was wir auch an Hilfsgüter brauchen. Und World Vision hatte in der Tat eben auch schon Hilfsgüter vor Ort, auch schon vorher, vor der Krise beschafft, und deswegen kann auch damit schon anfangen. Da geht es unter anderem auch darum, dass wir die Projekte, die wir schon hatten, auch mit unterstützen, wie zum Beispiel Gesundheitsstationen, in denen wir unter anderem auch primäre Gesundheitsvorsorge sicherstellen oder auch mobile Gesundheitsteams, die in den verschiedenen Ortschaften dann auch reisen und genauso dann schauen, dass in der Tat die Hilfsgüter auch über die Grenze kommen können.
Sagt Caroline Klein von der Hilfsorganisation World Vision, und so viel zu diesem Thema. Das zweite große Thema dieses 8. Februar ist die Europareise des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Zu dieser späten Stunde spricht er in Paris mit Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz. Selenskyj kam verspätet aus London, wo vor allem die Forderung aus Kiew im Mittelpunkt stand, jetzt auch Kampfjets an die Ukraine zu liefern. Und das, nachdem ja gerade erst, und das auch noch unter heftigen Wehen, beschlossen wurde, Kampfpanzer zu liefern. Christiane Käs in Paris. Sind Kampfjets auch bei diesem Dreiertreffen das Thema?
Ja, davon kann man ausgehen, dass das bei diesem gemeinsamen Abendessen, das gerade läuft, das Thema sein wird. Zuvor gab es die Pressestatements der drei. Macron hat gesagt, man sei heute Abend in Paris, um zusammen die Solidarität und die Unterstützung auszudrücken für die Ukraine und den Willen, sie bis zum Sieg zu begleiten, zum Frieden und zur Ordnung. Die russische Aggression könne unter keinen Umständen toleriert werden. Man stehe fest an der Seite der Ukraine. Macron hat den Mut und das Engagement von Zelensky gelobt, gesagt, das sei beeindruckend. Er hat von einer unerschütterlichen Unterstützung gesprochen für die Ukraine. Sie könne auf Frankreich und die europäischen Partner zählen, um den Krieg zu gewinnen. Russland kann und darf nicht gewinnen, so Macron. Solange es angreife, werde man die nötige militärische Unterstützung anpassen und den Bedarf dazu, den will man eben heute Abend besprechen. Selenskyj wiederum hat sehr konkret von Macron und Scholz gefordert, dass er Flugzeuge und schwere Waffen braucht, und zwar so schnell wie möglich. Desto schneller wird diese russische Aggression enden und wir können zum Frieden in Europa zurückkehren, hat Selenskyj gesagt. Auch Scholz hat Selenskyj zugesagt, dass die Verbündeten die Ukraine so lange wie nötig militärisch unterstützen werden. Er hat gesprochen von einem heldenhaften Abwehrkampf der Ukraine gegen den Angriffskrieg durch Russland und von allerhöchstem Respekt gegenüber den Ukrainern. Scholz hat verwiesen auf die Unterstützung durch deutsche Kampfpanzer und gesagt, das werde man auch weiterhin tun. Die Unterstützung wird auch ein wichtiges Thema morgen auf dem EU-Gipfel sein. Ein starkes Signal, dass der ukrainische Präsident Selenskyj daran teilnimmt, sagte Scholz. Und die klare Botschaft sei, dass die Ukraine zur europäischen Familie gehöre. Beide allerdings, Sie merken es schon, haben keine direkte Antwort auf die konkrete Bitte von Selenskyj, was diese härteren, stärkeren Waffen betrifft, gegeben.
Ja, und danach wird es wahrscheinlich auch nichts nach außen dringen nach diesen Gesprächen, Frau Käs. Bleiben wir noch mal kurz mit dem Blick auf Frankreich bei diesem Thema. Wie hat es denn Frankreich bisher mit den Waffenlieferungen an die Ukraine gehalten?
Also zuletzt hat Macron zu diesem Thema gesagt, dass nichts ausgeschlossen sei, was die Kategorien von Waffen betrifft. Drei Kriterien seien entscheidend. Erstens müssten die Waffen der Ukraine auch wirklich nützen, denn diese Waffen müssen ja unterhalten werden. Es müssen Soldaten ausgebildet sein, entsprechend trainiert sein, um sie einsetzen zu können. Das zweite Kriterium ist, dass die Waffen nicht zu einer weiteren Eskalation dieses Krieges führen. Und das dritte Kriterium für Frankreich, dass die Wehrhaftigkeit der französischen Armee nicht geschwächt wird. Aber letztendlich, wie gesagt, er hat nichts ausgeschlossen. Frankreich hat bereits davor auch schon sogenannte leichte Kampfpanzer, also das sind Spähpanzer, zugesagt. Hat quasi damit vorgelegt, bevor Deutschland und die USA dann nachgezogen haben mit den Kampfpanzern. Aber die weitere Entwicklung in diesem Bereich muss man eben abwarten.
Ich sagte es ja schon, Selenskyj kam aus London, dort ein großer Auftritt. Welche Bedeutung hat jetzt sein Besuch in Paris?
Also auf der einen Seite natürlich diese Botschaft, die jetzt das deutsch-französische Paar übermittelt hat, dass Europa die Ukraine unterstützt. Und von Seiten der Ukraine, Selenskyj ist ja das erste Mal in Paris seit dem russischen Angriff auf sein Land und auch erst das zweite Mal außerhalb seines Landes seit Kriegsbeginn. Das ist also ein sehr besonderer Besuch und das ist eine wichtige Anerkennung der Unterstützung für die Ukraine von der französischen und der deutschen Seite. Für Präsident Macron wäre es auch tatsächlich ein Rückschlag gewesen, wenn Selenskyj nicht nach Paris gekommen wäre, vor allem nach dem Besuch in London, bei dem es ja sehr viel und sehr starke Symbolik auch gab.
Christiane Käs in Paris, vielen Dank für diese Eindrücke und ersten Informationen. Wir hörten es ja schon, Selenskyj kam aus London und hatte dort auch einen großen Tag heute. Rede in der Westminster Hall vor Mitgliedern des Ober- und Unterhauses, dazu ein Empfang durch König Charles und natürlich Gespräche mit Premierminister Sunak, über deren Inhalt beide hinterher vergleichsweise freimütig berichteten. London will demnächst mit der Ausbildung ukrainischer Piloten beginnen, was nach Lage der Dinge ja nur Sinn macht, wenn wirklich ernsthaft erwogen wird, der Ukraine früher oder später auch Kampfjets zu liefern. Aus London, Christine Heuer.
Volodymyr Selenskyj bittet den Westen nach Waffen und Panzern, nun auch um Kampfflugzeuge für die Ukraine. Darum wird es in seinem Gespräch in Downing Street am Vormittag gegangen sein. Darum könnte es bei seiner Visite bei König Charles am Nachmittag gegangen sein. Und darum ging es zwischen diesen beiden Terminen bei seiner Rede in der Westminster Hall, dem ältesten Teil des britischen Parlaments. Dort applaudierten hunderte Abgeordnete aus beiden Kammern dem ukrainischen Präsidenten. Minutenlang und frenetisch, schon bevor House Speaker Lindsay Hoyle ihm das Wort erteilte.
Slava Ukraina! Mr. President, please!
Selenskyj begann seine Rede mit freundlichen Erinnerungen an seinen letzten Besuch in Großbritannien. Vor 2 Jahren war das. Man trank Tee und unterhielt sich höflich. Letzten März, kurz nach Russlands Überfall auf sein Land, wandte der ukrainische Präsident sich über Zoom an Ober- und Unterhaus. Schon da dankte er den Briten überschwänglich für ihre Unterstützung. Er hat das heute wiederholt.
London has stood with Kiev since day one.
London hat vom ersten Tag an Kiews Seite gestanden. Ihr habt uns eure helfende Hand gereicht, als der Rest der Welt noch nicht wusste, wie er reagieren sollte.
When the world had not yet come to understand how to react.
London stand früh und entschlossen an der Seite der Ukraine. Heute ist das Königreich nach den USA der zweitgrößte Lieferant von Waffen und Kriegsgerät an das Land. Gerade hat die Regierung eine Ausweitung der Ausbildung ukrainischer Soldaten in Großbritannien beschlossen. Im olivgrünen Armeepulli steht Selenskyj am Rednerpult und bedankt sich dafür namentlich bei Premierminister Rishi Sunak. Aber vorher noch bei seinem Vorgänger Boris Johnson.
Boris, you got others united when it seemed absolutely, absolutely impossible. Thank you.
Die Ukraine-Politik von Sunak und Johnson ist im Grunde die gleiche. Auch die Opposition zieht rückhaltlos mit. Aber der Neue in Downing Street hat sich zuletzt skeptisch über die Lieferung von Kampfjets geäußert. Sunak gab zu bedenken, dass die Ausbildung von Piloten, um sie zu fliegen und zu bedienen, sehr lange dauern würde. Boris Johnson dagegen spricht sich öffentlich für die Lieferung von Kampfjets aus. Und Selenskyj nutzt seine Rede in der Westminster Hall neben allem Dank vor allem dazu, genau darum zu bitten. In Großbritannien sei der König ein Kampfpilot, in der Ukraine sei jeder Kampfpilot ein König, sagt er, und lässt dem Parlamentspräsidenten ein Geschenk überreichen. Es ist der Helm eines ukrainischen Kampfpiloten. Die Inschrift darauf lautet: Wir haben Freiheit, gebt uns Flügel, sie zu schützen.
The writing on the helmet reads: We have freedom, give us wings to protect it.
Gegen Ende seiner Rede wird der ukrainische Präsident noch deutlicher. Vor 2 Jahren habe er sich bei seinem Abschied aus London für den Tee bedankt, sagt er. Heute bedanke er sich im Voraus für schlagkräftige englische Flugzeuge.
I will be leaving the Parliament today, thanking all of you in advance for powerful English planes.
In London hebt nun die Debatte darüber an, ob Kampfjets für Kiew vielleicht doch möglich sind. Verteidigungsexperten sagen, erst einmal werde es wohl nichts damit. Politikexperten verweisen darauf, dass es bei Waffen und Panzern genauso begann. Am Ende wurden sie dann doch geliefert.
Der ukrainische Präsident Selenskyj in London, Christine Heuer, berichtete. Dabei läuft manche Hilfe für die Ukraine weiterhin erschleppend, auch wenn sie groß angekündigt wurde, womit wir bei den Leopard-Panzern sind. Da hakt es bei dem ein oder anderen Geberland noch. Auch das ein Grund, warum die Stimmung beim Antrittsbesuch von Verteidigungsminister Pistorius in Warschau, das bekanntlich auf diese Panzerlieferungen drängt, nicht die beste war. Martin Adam.
Deutschland und Polen seien eine Interessengemeinschaft bei der Sicherung der NATO-Ostflanke und der Unterstützung der Ukraine nach dem russischen Angriff. Das erklärte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nach seinem Antrittsbesuch am Mittwochnachmittag in Warschau. Pistorius hatte sich hier im Anschluss an seine Reise in die Ukraine mit seinem polnischen Amtskollegen Mariusz Błaszczak getroffen. Dabei sei besprochen worden, dass Deutschland bei der angekündigten Panzerlieferung an die Ukraine eine führende Rolle bei den Leopard 2 A6 übernehmen wird, Polen wiederum das Kontingent der älteren Version 2A4 koordinieren wird. Sein erster bilateraler Besuch bei einem NATO-Partner finde nicht zufällig in Polen statt, so Boris Pistorius. Er messe den deutsch-polnischen Beziehungen eine große Bedeutung bei. Während der Bundesverteidigungsminister die Einigkeit mit seinem polnischen Kollegen betonte, gab es jedoch keinen gemeinsamen Auftritt. Mariusz Błaszczak hatte sich vor dem Treffen in einem Interview enttäuscht gezeigt, dass Deutschland nicht mehr Leopard-2-Panzer zu liefern bereit sei. Bundesverteidigungsminister Pistorius kündigte für kommende Woche eine Einladung, gemeinsam mit Polen und der Ukraine, an andere mögliche Leopard-2-Geberländer an, um der Ukraine noch mehr Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen.
Martin Adam über den Antrittsbesuch von Boris Pistorius in Warschau, auf dem dieser andeutete, dass ein erstes Leopard-Bataillon ab April in der Ukraine einsatzbereit sein könnte. Dass diese Panzer Russland nicht kalt lassen, zeigte sich heute in einem Interview, das der russische Botschafter in Deutschland, Sergei Netschajew, der Moskauer Izvestia gab. Stefan Lark über die russische Sicht der Dinge.
Mittlerweile sei die Haltung der Bundesregierung in der Frage der militärischen Unterstützung der Ukraine unberechenbar. Erst habe Berlin Schutzhelme geliefert, dann Munition, Luftabwehrsysteme, Haubitzen und Schützenpanzer. Mit den Kampfpanzern vom Typ Leopard 1 und 2 sei man bei Offensivwaffen angelangt, so Botschafter Netschajew. Hätte es ursprünglich noch Tabus für die Bundesregierung gegeben, etwa die Haltung, keine Waffen in Konfliktgebiete zu liefern, so sei diese rote Linie schon längst überschritten worden. Der russische Botschafter äußert in dem Interview auch Zweifel an der Zusicherung von Bundeskanzler Scholz, keine Kampfjets in die Ukraine zu liefern. Er hoffe zwar, dass es dabei bleibt, zuletzt aber sei der Kanzler von seinen ursprünglichen Positionen immer wieder abgerückt. Gestern hatte Russlands Verteidigungsminister Shoigu den USA und ihren Verbündeten vorgeworfen, durch die Lieferung schwerer Waffen den Konflikt, wie er den Krieg in der Ukraine nannte, in die Länge zu ziehen. So würden NATO-Staaten direkt darin verwickelt, was zu einer unvorhersehbaren Eskalation führen könnte. Shoigu kündigte an, die russischen Streitkräfte würden westliche Waffen sowohl auf den Lieferrouten als auch in den Kampfstellungen angreifen und zerstören.
Stefan Lark berichtete, und wir gehen nach Berlin, wo Bundeskanzler Scholz heute eigentlich eine ganz normale Regierungserklärung zu den deutschen Positionen für den morgen beginnenden EU-Gipfel abgeben wollte. Auf dem Gipfel geht es vor allem um die illegale Zuwanderung nach Europa. Aber die Betonung liegt jetzt auf dem Wort eigentlich, denn die spannenderen Ereignisse dieses Tages musste Scholz erstmal außen vor lassen. Aufschlussreich war die Debatte dennoch. Aus Berlin, Frank Kappelan.
Als der Kanzler am Mittag im Bundestag spricht, weiß die Öffentlichkeit noch nicht, dass Olaf Scholz am Abend zu einem Treffen mit Emmanuel Macron und Volodymyr Zelensky nach Paris aufbrechen wird. Dass der ukrainische Präsident bei seinem Überraschungsbesuch in London auf Kampfjets gedrängt und zumindest keine klare Abfuhr erhalten hat, ist Scholz nicht entgangen. Und so beschwört Scholz erst einmal den Zusammenhalt der westlichen Partner.
Was unserer Geschlossenheit hingegen schadet, ist ein öffentlicher Überbietungswettbewerb nach dem Motto Kampfpanzer, U-Boote, Flugzeuge, wer fordert mehr? Deutschland wird sich daran nicht beteiligen.
Friedrich Merz wiederum überzeugt das nicht. Der Oppositionsführer hatte Scholz ein ums andere Mal zu schnelleren Entscheidungen gedrängt. Der CDU-Chef hält dem Kanzler erneut Zögerlichkeit vor. Seine Zeitenwende, die Stärkung der Bundeswehr, sei immer noch nicht vorangekommen, die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an Leopard-2-Kampfpanzern nicht vorbereitet.
Und ich möchte mit Ihnen allen zusammen, meine Damen und Herren, heute nur hoffen, dass wir nicht eines Tages aus der Rückschau sagen müssen, das war zu wenig und das war zu spät.
Beim EU-Gipfel werden weitere Waffenlieferungen eine zentrale Rolle spielen. Dass entgegen erster Zusagen die Bereitstellung von Leopard-Panzern in einigen Mitgliedstaaten stockt, belastet auch den deutschen Regierungschef, der sich auf die Fahnen schreibt, eine Linie in der Panzerfrage durchgesetzt zu haben. Für Amira Mohamed Ali, Fraktionschefin der Linkspartei, ist die Bundesregierung damit ohnehin schon viel zu weit gegangen.
Sie riskieren immer mehr, dass Deutschland zur Kriegspartei wird. Die Mehrheit der Bevölkerung fürchtet das, und ich muss Ihnen was sagen, die Leute haben leider recht.
Scholz weist solche Kritik zurück. Er werde dafür sorgen, dass die NATO, dass Deutschland nicht in den Krieg Russlands gegen die Ukraine hineingezogen werde.
Bei alledem behalten wir die Umsicht und die Nervenstärke, die es braucht, um abgewogen zu entscheiden. Darauf können die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes fest vertrauen. Und dafür stehe ich mit meinem Wort.
Neben der Waffenfrage wird in Brüssel auch über ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland entschieden werden. Aus Sicht von Alexander Graf Lambsdorff ist dabei Geduld gefragt. Den FDP-Außenpolitiker ärgert es, wenn er in der Zeitung Überschriften lese, wonach die Sanktionen gegen Putin nicht wirkten.
Dann liest man im Fließtext, wenn man genau hinguckt, dass die russische Wirtschaft um 3% geschrumpft ist, dass die Importe nach Russland um 9% gesunken sind. Sanktionen sind kein Lichtschalter, mit denen man Krieg an- und ausknipst. Und diese geduldige Anwendung der Sanktionen, die werden wir weitermachen, weil es die richtige Politik ist und die Kosten für Russland in die Höhe treibt.
Bundeskanzler Olaf Scholz beschäftigt sich auch mit der europäischen Migrationspolitik. Er stellt die Bereitschaft vieler europäischer Staaten heraus, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen und arbeiten zu lassen. Unabhängig von Kriegsflüchtlingen macht sich seiner Überzeugung nach die Ansicht breit, dass Zuwanderung in den Arbeitsmarkt unumgänglich sei. Scholz verweist auf die bevorstehende Verrentung der geburtenstarken Jahrgänge in Deutschland.
Warum braucht unser Land qualifizierte Frauen und Männer auch von außerhalb Europas, die in unseren Unternehmen, in unseren Krankenhäusern, in der Pflege und in unseren Handwerksbetrieben mit anpacken?
Mit einem neuen Zuwanderungsrecht wird die Bundesregierung dafür sorgen, dass gezielt Talente aus dem Ausland angeworben werden, verspricht der Kanzler.
Frank Kapellan berichtete. 23.40 Uhr ist es geworden und damit Zeit für die Themen, die in gebotener Kürze in dieser Sendung gehören. Beim Abschuss des Fluges MH17 im Juli 2014 über der Ukraine scheint eine Spur zum russischen Präsidenten Putin zu führen. Stefan Überwach.
Es deutet viel darauf hin, dass Wladimir Putin persönlich die Lieferung eines Flugabwehrsystems vom Typ Buk an die pro-russischen Rebellen in der Ostukraine freigegeben hat, heißt es in einer Erklärung der niederländischen Justizbehörden. In abgehörten Telefongesprächen russischer Beamter sei davon die Rede, dass die Entscheidung über die Bereitstellung militärischer Unterstützung für die Separatisten nur von Russlands Präsident getroffen werden könne. Weil Putin zur fraglichen Zeit bei Gedenkfeiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs in der Normandie war, sei der Beschluss über die Freigabe der schweren Waffen sogar um eine Woche verschoben worden. Trotz der neuen Erkenntnisse sind in den Niederlanden keine weiteren strafrechtlichen Verfolgungen geplant. Es gäbe zwar starke Indizien, aber keine ausreichenden Beweise. Außerdem genieße Wladimir Putin als Staatsoberhaupt Immunität. Die Ermittlungen seien an ihre Grenzen gestoßen und würden daher vorläufig eingestellt, sagte der Leiter der Nationalen Kriminalpolizei. Die Tür für russische Insider, die als Zeugen aussagen wollten, bleibe aber offen. Der Flug MH17, eine Boeing der Malaysian Airlines mit 298 Menschen an Bord, war 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ukraine von einer Buk-Rakete aus russischer Produktion abgeschossen worden. Drei mutmaßliche Drahtzieher wurden von einem Gericht in Den Haag zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt, allerdings in Abwesenheit. Wo sie sich aufhalten, ist unbekannt. Laut einer Entscheidung der niederländischen Justiz war Russland an den Kämpfen in der Ostukraine beteiligt. Die Führung in Moskau bestreitet das.
China setzt offenbar schon länger Spionageballons ein, die dann über andere Länder fliegen. Ruth Kirchner.
Über 5 Kontinenten sind laut dem Bericht der Washington Post in den letzten Jahren chinesische Überwachungsballons gesichtet worden. Sie seien unterwegs, um, wie es heißt, Informationen über militärische Einrichtungen von strategischem Interesse einzuholen. So seien unter anderem über Japan, Indien, Vietnam, Taiwan und den Philippinen mutmaßliche Spionageballons eingesetzt worden. Von der chinesischen Führung wurde der Bericht bislang nicht kommentiert. Die Ballons sollen laut Washington Post teilweise von der Insel Hainan im südchinesischen Meer aus operieren. Dort befinden sich wichtige Militäreinrichtungen. China bestreitet, dass es sich bei dem über den USA abgeschossenen Ballon um einen Spionageballon handelte. Die Regierung in Peking sprach von einem zivilen Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei. Auch ein über Lateinamerika gesichteter Ballon diene allein zivilen Zwecken, hieß es. Öffentlich einsehbare chinesische Forschungsberichte, die die Nachrichtenagentur Reuters ausgewertet hat, zeigen aber, dass sich das chinesische Militär in den letzten Jahren zunehmend für Ballontechnologie interessiert. Damit könne man das Luftverteidigungssystem des Feindes testen, etwa im Bereich der Frühwarnerkennung, heißt es in einem der chinesischen Berichte. In einem anderen wird auf die vergleichsweise geringen Kosten für Ballons verwiesen. Und selbst im chinesischen Staatsfernsehen war noch vor einiger Zeit eine Dokumentation zu sehen, in der das chinesische Militär für den Abschuss eines ausländischen Ballons gefeiert wurde. Den Abschuss des Ballons über den USA durch das US-Militär hatte die chinesische Führung hingegen als Überreaktion scharf kritisiert.
Am Aktienmarkt war heute lange Zeit wenig los. Das änderte sich aber kurz vor Handelsschluss, und zwar schlagartig. Volker Hirt.
Manche Nachrichten erreichen die Märkte erst kurz vor Schluss oder nach Feierabend. Es war nur noch ein paar Minuten zu handeln, da platzte die Meldung in den Börsensaal, dass Werner Baumann hinwirft. Der Chef von Bayer wird in diesem Jahr 61, da könnte man auch sagen, er geht in den vorzeitigen Ruhestand. Klingt eleganter. Auf jeden Fall frohlocken vor allem die Großaktionäre. Sie hatten seine Ablösung schon lange gefordert. Sie werfen ihm die Übernahme von Monsanto, dem amerikanischen Agrar- und Chemieriesen, vor. Bayer hatte vor 5 Jahren 66 Milliarden Dollar für den Konzern hingeblättert und sich seitdem nur Ärger eingehandelt, weil Monsanto das Düngemittel Glyphosat herstellt. Viele Amerikaner klagten, dieses Mittel hätte bei ihnen Krebs verursacht. Noch heute hat Bayer mit dieser Last zu kämpfen. Der neue Mann soll in eine bessere Zukunft weisen. Er heißt William Anderson, war zuletzt Chef der Pharma-Sparte des Schweizer Konzerns Roche. Was er kann, wird sich weisen. Die Aktie auf jeden Fall gewann innerhalb von wenigen Minuten 6% an Wert und war der Tagessieger im DAX, der mit 15.412 Punkten, also mit 0,6% plus, aus dem Handel ging. Später dann kamen die Zahlen der Deutschen Börse AG. Die profitieren von jeder Transaktion. Und da nun mal viel gehandelt wurde, legte der Konzern für 2022 ein Rekordergebnis hin. Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn um fast ein Viertel auf knapp 1,5 Milliarden Euro.
Der Führungswechsel beim Bayer-Konzern elektrisiert die Börse, Volker Hirt berichtete. Noch einmal Themenwechsel. Lernprobleme, Essstörungen, ja sogar Depressionen. Die Corona-Pandemie hat bis heute weitreichende Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, denen während der Pandemie quasi Hausarrest verordnet worden war. Jetzt zeigt sich, welche verheerenden Folgen das hatte. Denn heute präsentierten Familienministerin Paus und Gesundheitsminister Lauterbach eine Studie mit erschreckenden Zahlen. Aus Berlin, Claudia Neumeier.
3 Jahre Ausnahmezustand durch Corona haben Spuren bei den jungen Menschen hinterlassen. 73% der Kinder und Jugendlichen sind psychisch belastet.
Ihre Solidarität mit den, insbesondere mit den Älteren, war besonders groß. Und deswegen ist es jetzt an uns, Solidarität an die Kinder und Jugendlichen zurückzugeben.
So Familienministerin Lisa Paus heute auf einer Pressekonferenz, bei der sie und Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Bericht einer Arbeitsgruppe beider Ministerien vorgestellt haben. Gemeinsam mit ExpertInnen hat diese die gesundheitlichen Auswirkungen von Corona auf Kinder und Jugendliche untersucht und Maßnahmen erarbeitet, um entstandene Belastungen bei jungen Menschen abzubauen und zukünftige Belastungen zu vermeiden. Gesundheitsminister Lauterbach hat eingeräumt, dass die langen und wiederholten Schulschließungen im Zuge der Corona-Pandemie falsch gewesen sind und dass sie bei den Kindern und Jugendlichen Spuren hinterlassen haben.
Und es sind zum Teil Schäden, die nicht bleiben müssen. Es sind aber auf jeden Fall Schäden, die bleiben können.
Bei Mädchen haben vor allem Essstörungen, Angststörungen und Depressionen zugenommen. Jungen sind verstärkt von Adipositas betroffen. Gerade Kinder und Jugendliche, die sowieso schon sozial benachteiligt sind, sind auch hier besonders gefährdet. Solche aus ärmeren Familien oder aus Familien mit Migrationshintergrund. Kinder von Alleinerziehenden oder von Eltern, die selbst psychisch belastet sind. Insgesamt 5 Handlungsfelder gibt die Arbeitsgruppe des Gesundheits- und des Familienministeriums vor. Frühe Hilfen für Familien von Kindern unter 3 Jahren, Kindertagesbetreuung, Schulen, das Gesundheitswesen sowie Jugend- und Familienhilfe. Im Bereich der frühen Hilfe etwa sollen belastete Familien direkt nach der Geburt mit Willkommensbesuchen erreicht werden. Die Kindertagesbetreuung soll qualitativ hochwertiger und dadurch widerstandsfähiger gegenüber Krisen werden. In Schulen soll ab dem nächsten Jahr das Mental Health Coaches Programm starten, ein Präventivangebot für die psychische Gesundheit. Im Gesundheitswesen und im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe soll der Zugang zu medizinischer Versorgung und zu psychosozialer Beratung verbessert werden. Der Gesundheitsminister kündigte an, in Zukunft auch Gruppentherapien für Kinder zuzulassen, die sich bei Erwachsenen ja schon bewährt hätten. Lauterbach bittet darum, aufmerksam zu sein. Wenn Kinder auffällig sind, depressiv wirkten oder sich zurückziehen, dann sollten Eltern lieber frühzeitig psychologischen oder medizinischen Rat einholen.
Wir dürfen jetzt diese frühen Störungsbilder, die dürfen wir nicht unbehandelt lassen. Ich rufe daher die Eltern auch dazu auf, die U-Untersuchungen auf jeden Fall wahrzunehmen, sodass wir diese Störungen zu einem Zeitpunkt behandeln können, wo sie bei guter Behandlung auch eine gute Prognose haben. Das schulden wir den Kindern.
Familienministerin Paus betonte, dass es aber auch um gesellschaftliche Teilhabe gehen müsse.
Denn viele junge Menschen haben den Eindruck, dass ihre Anliegen zu wenig von der Politik und zu wenig von der Gesellschaft wahrgenommen werden. Und das müssen wir ändern.
Ministerin Paus hatte zu diesem Zweck bereits im Dezember das Bündnis für die junge Generation ins Leben gerufen. Gemeinsam mit Menschen aus Medien, Kultur und Wissenschaft will die Politik nun Strategien ausarbeiten, wie junge Menschen die Gesellschaft in Zukunft besser mitgestalten können.
Claudia Neumeier berichtete, 2 Tage war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in dieser Woche in Washington. Zusammen mit dem französischen Wirtschaftsminister Le Maire versuchte er, das Schlimmste für europäische Firmen noch abzuwenden, wenn die USA ihr 370 Milliarden Dollar schweres Klimaschutzprogramm so umsetzen, wie Präsident Biden das angekündigt hat, nämlich mit der Maßgabe, dass dabei der Buy American-Grundsatz gelten soll, was dazu führt, dass europäische Firmen bei dem Auftragssegen leer ausgehen werden. Heute musste sich Habeck deshalb bohrenden Fragen im Bundestag stellen. Wie er sich dabei aus der Affäre zog, dazu Jörg Münchenberg.
Konkrete Ergebnisse nach seiner Washington-Reise über den Inflation Reduction Act kann Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen zwar nicht vorweisen. Dennoch habe sich die Reise gelohnt, hatte Habeck schon in Washington betont. Es gehe um einen Prozess mit dem Ziel, dass europäische Unternehmen auch in Zukunft trotz des neuen 370 Milliarden Dollar schweren US-Förderprogramms zum Umbau in eine grüne Industrie nicht benachteiligt würden. An einem umfassenden Freihandelsabkommen, wie von der Union gefordert, hätten die USA allerdings kein Interesse, sagte Habeck heute bei der Befragung der Regierung im Bundestag.
Die amerikanische Seite strebt meiner Kenntnis nach kein Abkommen an, das Landwirtschaft, Dienstleistungen, Wasserleitungen, Zugänge und so weiter adressiert. Was allerdings erstrebenswert ist, und darüber wurde viel im Konkreten geredet, ist ein Abkommen über die grünen Industriegüter. Sowohl was die Standard- und die Normierungen angeht, wie auch die gegenseitigen Marktzugänge. Und ich würde raten, dass wir uns darauf konzentrieren und die Debatte über Landwirtschaft außen vor lassen. Dann kommen wir sicherlich pragmatisch gut voran.
Konkret ist in Washington vereinbart worden, bei den geplanten Subventionen für grüne Technologien, die sowohl die USA als auch die EU planen, mehr Transparenz zu schaffen. Die Vergleichbarkeit könne dann auch zu Kompromissen führen, so das Kalkül des Wirtschaftsministers. Die EU-Kommission hat bereits erste Ideen als Antwort auf den Inflation Reduction Act präsentiert, darunter auch eine Lockerung der Beihilferegeln als auch schnellere Entscheidungsprozesse, wenn es um Förderprogramme geht. Die Richtung stimme, betonte Habeck heute, aber
es sind allerdings erst allgemeine Vorschläge. Im genaueren Hingucken gibt es doch viele Punkte, die nochmal nachgearbeitet, konkretisiert und aufbereitet werden müssen. Meiner Vorstellung nach wird das geschehen zwischen diesem Gipfel und dem Märzgipfel. Viel Zeit haben wir nicht, das nicht nur bei Vorschlägen und Strategien zu belassen, sondern konkret ins Werk zu setzen.
Zuvor hatte bereits Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung zum morgigen EU-Sondergipfel, auf dem der Inflation Reduction Act ebenfalls eine Rolle spielen wird, mehr Gelassenheit angemahnt. Es werde keine Deindustrialisierung in Europa geben, wie von manchen befürchtet. Zugleich betonte aber auch der Kanzler, die neuen US-Regeln dürften europäische Unternehmen nicht benachteiligen.
Wir setzen weiter auf freien und fairen Handel. Denn unter den Bedingungen einer Deglobalisierung kann die weltweit nötige Transformation hin zur Klimaneutralität nicht gelingen. Dafür braucht es fairen Wettbewerb. Darüber beraten wir mit unseren amerikanischen Freunden partnerschaftlich, gelassen und vertrauensvoll.
Die Opposition konnte das nicht überzeugen. Wäre das 2016 gescheiterte Freihandelsabkommen TTIP mit den USA doch zustande gekommen, stünde Europa und damit auch Deutschland heute viel besser da, betont Unionsfraktionschef Friedrich Merz.
Wir würden in Amerika genauso behandelt wie die Kanadier und die Mexikaner, hätten wahrscheinlich freien Zugang zum amerikanischen Markt. Und der Bundeswirtschaftsminister müsste nicht eine Bittstellerreise nach Washington machen, sondern könnte sich auf ein Abkommen stützen, mit dem wir eine vernünftige Handelspolitik mit den Vereinigten Staaten von Amerika hätten.
Absehbar ist, schnelle Lösungen wird es in diesem drohenden Handelskonflikt zwischen der EU und den USA eher nicht geben. Aber einen möglichen Subventionswettlauf wollen beide Seiten unbedingt vermeiden.
Jörg Münchenberg berichtete und wir kommen zur Presseschau. Die Zeitungskommentare von morgen hat Tobias Zien zusammengestellt und Martin Schaller trägt sie vor.
Der russische Staatschef Putin spielte nach Erkenntnissen internationaler Ermittler eine Rolle beim Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 im Juli 2014 über der Ostukraine. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle erläutert, man hätte das gern früher gewusst. Von abgehörten Telefonaten berichten internationale Ermittler nun. Zur Erinnerung, der Abschuss erfolgte wenige Monate nach der illegalen Krim-Annexion durch Putin im März 2014. US-Präsident Barack Obama gab damals den Europäern freie Hand, die Krise mit Russland zu lösen. Das Ergebnis war der halbgare Minsker Friedensplan, der die Ukraine faktisch der Wiederherstellung ihrer territorialen Integrität beraubte. Die Südwestpresse aus Ulm wirft ein, schon diese Toten hat also der Kreml auf dem Gewissen. Denn wer bei der Anschaffung eines solchen Waffensystems hilft, der rechnet auch damit, dass es eingesetzt wird. Die akribische Arbeit der Ermittler trägt damit ein weiteres Puzzleteil zum Gesamtbild der perfiden Kriegsplanung Moskaus bei. Auch für Kriegsverbrecher gilt in jedem Fall die Unschuldsvermutung, ist in der Stuttgarter Zeitung zu lesen. Da die Ermittler in Sachen MH17 selbst einräumen, dass ihre Erkenntnisse nicht als gerichtsfeste Beweise taugen, bleibt dahingestellt, welche Rolle der russische Imperator damals wirklich gespielt hat. Fatalerweise würde es keinen mehr überraschen, wenn er selbst den Abschussbefehl erteilt hätte. Kommentiert werden auch die Folgen des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Die Volksstimme aus Magdeburg schreibt: Kurz vor der Präsidentschaftswahl muss sich der türkische Präsident Erdogan beweisen als Krisenmanager bei einer der schlimmsten Naturkatastrophen, die sein Land je heimgesucht hat. Dabei könnte zum Vorschein kommen, dass er mit seinen politischen Gegnern die Falschen vor Gericht gestellt hat und nicht etwa diejenigen, die mit schlampigen Bauten in der Osttürkei ein Vermögen gemacht haben. Die Frankfurter Rundschau notiert: Die Wahlen in der Türkei sollten angesichts des verheerenden Erdbebens verschoben werden. Erdogans Türkei hat versagt. Das weiß der Präsident auch. Denn es hat viel mit seiner Politik zu tun, dass Millionen Menschen im Land in unsicheren Gebäuden wohnen, dass nach dem Beben vom Montag selbst in Stadtzentren nicht die notwendige Hilfe geleistet wird und dass manchen Menschen jetzt sogar der Tod durch Unterkühlung droht. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg hält fest, in Syrien lässt der türkische Präsident Erdogan die Kurden weiter bombardieren nach dem Beben. Bomben auf Opfer? Da nützt selbst die härteste Gehirnwäsche nichts, um das nicht als Unrecht zu werten.
Soweit die Presseschau heute mit Martin Schaller. Und damit endet diese Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse dieses Tages im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Theo Gers. Ich wünsche Ihnen noch eine ruhige Nacht.